Hallo und herzlich willkommen bei Fluid Informat, deinem Podcast zum Thema Nonbinarität. Mein Name ist Nina, ich benutze Pronomen sie und ihre und ich bin cis. Einmal im Monat rede ich mit einem Gegenüber aus der nonbinären Community zu einem Thema aus dem nonbinären Universum. Dabei stelle ich Fragen stellvertretend für euch virtuelle Zuhörende. Diesen Monat reden wir mit Hendrik zum Thema Sprache und Nonbinarität. Diesen Podcast mache ich nicht alleine, wir machen den dritten.
Hallo miteinander, mein Name ist Merit, ich bin non-binär und über mich redet man ohne Pronomen. Ich produziere unter dem Namen Original Copy Beats und bin auch als DJ unterwegs. In dieser Sendung bin ich für die Kuration von Themen, Besuchspersonen und Musik zuständig.
Hallo zusammen, ich bin Dizi, ich benutze für mich Pronomen sie und ihre und ich bin cis. Als Psychologin bin ich in dieser Sendung für die Recherche zuständig und schlage so die Brücke von der Wissenschaft zum Publikum.
Bevor wir heute über das Thema Sprache reden, klären wir schon mal die wichtigsten Begriffe zum Thema. Dizi, was ist Nonbinarität?
Wenn wir über Nonbinarität reden, reden wir über Geschlechtsidentität. Geschlechtsidentität heisst, mit welchem Geschlecht sich eine Person identifiziert. Wir reden also von einem inneren Gefühl oder Zugehörigkeit. Und das ist nicht etwas, was man an einer Person ansieht. Geschlechtsidentität ist unabhängig vom Körper oder von den Geschlechtsorganen, die eine Person hat. Und Geschlechtsidentität hat im engeren Sinn nichts mit Sexualität zu tun. Die Geschlechtsidentität von non-binären Menschen stimmt nicht mit dem Geschlecht überein, wo ihnen bei der Geburt zugewiesen worden ist, also Mann oder Frau. Diese Definition trifft auch auf binäre Transpersonen zu, aber non-binäre Menschen lehnen das binäre Geschlechterbild, das in unserer Gesellschaft vorherrscht, ab. Ihre Geschlechtsidentität ist also vielfältiger als Mann oder Frau. Neben binären Trans- und non-binären Personen gibt es auch Cis-Personen, denen ihre Geschlechtsidentität stimmt mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht überein.
Und von wie vielen non-binären Personen in der Schweiz geht man aus?
Für die Schweiz gibt es im Moment leider keine konkreten Zahlen von der Anzahl non-binärer Personen. Aus verschiedenen internationalen Studien kann man aber abschätzen, dass es schon um die 1% in der Gesellschaft könnte sein. Das würde für die Schweiz heissen, plus minus 80'000 Menschen und potenzielle Besuchspersonen für unseren Podcast.
Bevor wir ins heutige Thema Sprache einsteigen, schauen wir noch mal schnell auf die letzte Sendung zurück. Dort sind zwei Begriffe aufgetaucht, die wir jetzt gerne noch etwas genauer erklären möchten. Dizi, was ist Mastektomie?
Mastektomie ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem die Brustdrüsen entfernt werden, damit man eine flache Brust bekommt.
Außerdem ist der Begriff able-bodied gefallen. Was meint man genau mit dem?
Able-bodied kann auf Deutsch mit «nicht behindert» übersetzt werden. In der letzten Sendung ist der Begriff im Zusammenhang vom Privileg, nicht behindert zu sein, aufzukommen. Wenn man in der Gesellschaft nicht behindert wird, dann kommt man zum Beispiel an Orte, die einem wichtig sind, ohne Probleme rein. Oder man bekommt Informationen, die man braucht, entweder schriftlich oder mündlich. Im Gegensatz dazu werden die Menschen behindert, wenn keine Rampe oder Lift vorhanden ist, um an einen Ort reinzukommen. Oder wenn ein Dokument nur schriftlich oder nur mündlich vorhanden ist. Als nicht behinderte Person ist es wichtig, dass man sich die Barrieren, die im Alltag von behinderten Personen entstehen können, sich bewusst wird und entsprechend einen Beitrag zum Abbau dieser Barrieren leisten kann. Prince Johnny, you're kind, but you're not simple. By now, I think I know the difference. You wanna be a son, someone. Remember the time we went and snorted that piece of the Berlin Wall.
But honey, don't mistake my affection for another spit and penny style redemption. 'Cause we're all so.
Das ist Prince Johnny von St. Vincent. St. Vincent sagt über den Track: Er zeigt auf, was es heißt, eine richtige Frau oder ein richtiger Mann zu sein. Diese Ideen von Geschlecht und Sexualität werden an uns weitergereicht. Es wird erwartet, dies oder jenes zu sein, aber was passiert, wenn man sich um die Risse herum bewegt und nicht in diesen engen, vorgeschriebenen Kram passt? Du hörst Fluid im Format. Das Mal reden wir über das Thema Sprache und Nonbinarität. Gegenüber von mir sitzt Henrik, ist Lehrperson für Deutsch und hat Gender und German Studies studiert oder ist immer noch dran. Mein Name ist Nina, ich verwende Pronomen sie und ihre. Welche Pronomen verwendest du?
Ja, hallo zusammen, als virtuelles Publikum. Mein Pronomen ist Hen und meine Anrede ist Person oder Pers.
Wenn du magst und Lust hast, wir droppen schon mal mit der persönlichsten Frage rein, zu erzählen und zu beschreiben, wie deine Identität ist.
Ich finde es das lustig, dass du die Frage gerade so die persönlichste Frage nennst, weil es ist etwas, was ich sehr schnell erzähle über mich, einfach weil ich ja quasi meine Pronomen, meine Anrede schon sehr vielen Menschen sagen, damit sie mich korrekt ansprechen können. Und darum erfahren das viele Menschen von mir, auch wenn es irgendwie doch intim ist. Also ich kann mehr gerne etwas zu meiner Identität erzählen. Ich bin non-binär, das heisst für mich, dass ich ein Geschlechtsempfinden habe, das nicht wirklich greifbar ist. Ich stelle mir das wie, also man kennt doch so aus dem Flugzeug, gibt es so das Wort Blackbox. So stelle ich mir so mein Gender vor, irgendwie so, irgendwo ist es. Aber es ist so, entweder ist in dieser Blackbox nichts drin, also so ein bisschen void-mässig, Gender Void ist auch ein Label, das ich manchmal brauche, oder sie ist einfach wirklich leer, also so agender, genderless, oder es ist tatsächlich etwas drin, wo ich einfach wie es nicht checke, so, vielleicht ist es irgendetwas, keine Ahnung, aus einem anderen Universum, wo vielleicht einfach nicht logisch ist oder so für mich, oder mein Hirn, also ja, who knows. Also es ist wie so, also ja, mein Non-Binärsein ist so wie so eine Blackbox, so. Das heisst, so das, wo also wenn ich mich so kann beschreiben kann, fühle ich mich am wohlsten, wenn ich mich loslöse von den anderen Kategorien, wo ich einmal drin da werde. So, genau. Das ist so, so würde ich meine Identität beschreiben für die Leute, die es dann genauer wissen wollen.
Also wir haben in der Vergangenheit haben wir schon über Agender haben wir schon mal geredet und ein bisschen erklärt, was es heisst. Weil wir wollen, dass möglichst viele Leute verstehen, um was es geht. Wenn du kannst sagen, was meinst du mit Gender Void? Das ist jetzt auch etwas, was ich noch nie gehört habe, wo ich mega interessiert bin.
Also Void heisst auf Englisch leer, luftleer. Es ist ein Begriff, wo man vor allem im Kontext vom Weltraum benutzt. Also irgendwie staring into the void of nothingness, irgendwie im Weltraum quasi. Oder es ist auch ein poetischer Begriff, der manchmal in so übertriebenen Teenie-Poesie verwendet wird. Genau, das heisst, das beschreibt eigentlich, eben, dass wie so ein grosses, unbekanntes Nichts irgendwie rum ist. Und es ist irgendwie ähnlich wie Agender, aber ich weiß nicht ganz genau, warum mich spricht das Wort Gender Void sehr an. Und es ist so, ja, einfach so, es ist so ein gutes Bild, das ich mir so gut vorstellen kann. Und es passt eben zu dieser Blackbox so gut dazu. Und darum, genau. Es ist auch, ich finde auch, es beschreibt auch etwas, wo wirklich, also, wie soll man das sagen? Ich persönlich finde manchmal Agender beschreibt halt wie so ein Nicht-Gender und auch Nicht-Binär beschreibt auch manchmal einfach so ein Nicht-Binär-Sein. Und es ist dann so wie so, ja, aber was ist denn genau dort? Und Void irgendwie als Wort selber ist irgendwie etwas, wo etwas beschreibt, wo oben ist. Und es beschreibt eben, es ist eben nichts oben. Und darum mag ich das Wort manchmal fast lieber, weil es wie so ein definitiv beschreibender Begriff ist, anstelle von ein definitiv nicht beschreibender Begriff. Oder? Wenn das Sinn macht. So. Aber ich brauche den Begriff auch vor allem nur in non-binären Kontexten, wo oder in, also wenn es Leute irgendwie genau wissen wollen. Und sonst, ich habe das Wort non-binär eigentlich sonst sehr gern. Ich finde, es beschreibt sehr viel und es hat auch so einen so eine politische Fuck you-Haltung, die ich sehr gerne habe.
Das wird vielleicht das Zitat auf Instagram.
Das würde ich sehr gerne zitieren.
Okay. Danke, ich habe es jetzt viel besser verstanden. Gut. Wir fragen ja unsere Besuchspersonen immer nach einem Musikstück oder nach einem Audio-Artefakt, das wichtig war oder immer noch wichtig ist auf der Reise, auf der persönlichen. Was hast du uns mitgebracht und warum?
Ich habe einen Text mitgebracht. Und zwar, meine non-binäre Reise hat lustigerweise, sehr ironischerweise, in einem Männerseminar angefangen. Weil ich vor 5 Jahren auf der Suche nach meiner Männlichkeit war. Und dann bin ich in so ein Seminar gegangen während einem Festival, das Pachamama Festival, was so ein bisschen ein erdverbundenes Festival ist, so mit Redenkreis und es ist auch schön. Und dann bin ich in den Workshop gegangen und am Schluss von dem Workshop musste ich einen Satz wie sagen so, und so oft sagen, dass er wahr wird. Und dann haben die anderen Männer das so bestätigt. Und ich habe dann den Satz so oft gesagt, bis ich gecheckt habe, dass es mir niemand abkauft und der Leiter vom Kurs einfach sagt, ja, wir machen weiter. Also er hat es nicht so gesagt, aber ich habe das sehr fest gefühlt. Und der Satz war eben, ich bin männlich. Und so habe ich mir dann irgendwann mal gefragt, ja, hey, warum stimmt der Satz nicht? Es kann ja nicht sein, dass der Satz nicht stimmt. Ja, und dann bin ich darauf gekommen, warte, ich bin ja vielleicht non-binär. Und so das sind ziemlich genau nach dem Kurs so meine Gedanken, die ich aufgeschrieben habe. Wer versprach dir einmal männlich zu sein? Wer leitete dich auf den Pfad des Vergessens? Wer sah stumm zu, als du still wie Wasser und wild wie Feuer warst, aufgebracht wie Luft? Wer bemalte all die kleinen Kistchen, die dem Verstand Macht über dein Herz gaben? Denn am Ende warst doch nur alles du. Du schreibst dir vor, etwas zu sein, das du erwartest. Du liebst dich nicht. Du entscheidest so zu tun, als ob. Fassade. Und jetzt bricht etwas hervor, etwas schreit. Nimm die Maske ab und lebe.
Ja,
das sehr hat schön. So meine Gedanken beschrieben von damals, dass ich wie gemerkt habe, dieses Männlichsein ist so eine Rolle, die ich spiele. Und es ist auch spannend, weil ich spiele auch gerne Theater. Und ich kann in dem mega viel so, können, so bereinigen und Zeug machen. Und dann manchmal schaue ich so zurück und denke mir so, leck, ich bin schon recht gut gewesen, in Mann zu spielen. So 21 Jahre lang habe ich mir das sogar selber abgekauft. Das ist der Shit, oder?
Mhm.
Also so, strong power, honey. Genau, so. Das, aus dem Kontext kommt der Text aus.
Mega schön. Danke vielmals.
Gerne. Danke fürs Fragen.
Das Thema der heutigen Sendung ist ja Non-Binarität und Sprache. Zum Einsteigen ganz generell, warum ist es für dich wichtig, dass man über Sprache redet?
Für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass Sprache das Mittel ist, wie man in unserer jetzigen Gesellschaft Non-Binarität am meisten ausdrücken kann. Weil es gibt keine non-binäre Ästhetik und es sollte auch nie eine geben, weil sonst haben dann alle Leute das Gefühl, aha, du siehst jetzt so und so aus, du musst non-binär sein, was ich auch recht toxisch finde. Und darum ist mir eigentlich das definitive Merkmal, um zu sagen, ist jemand non-binär oder nicht, ist mit dieser Person einfach eine Unterhaltung zu führen und zu fragen, was sind deine Pronomen, bist du non-binär und so weiter und so fort. Oder? Und darum ist für mich das, wie so die Macht von der Sprache, dass wir non-binäre Personen, sage ich jetzt mal so, Community-Vorsteher innenmässig, dass wir quasi wie die machtvolle Sprache nutzen, um zu sagen, wir sind um, uns gibt's und so beschreiben wir uns. Und das ist mal so das grundlegende Ding, so Sprache und Non-Binär. Und im Allgemeinen Sprache konstruiert ja auch recht fest eine Wirklichkeit. Das ist etwas, wo wir auch schon vom Feminismus wissen, mit dem Gendern, dass das relevant ist, weil wenn wir ein generisches Maskulin verwenden, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Also ich meine, wenn man das generisches Maskulinum verwendet, dann hat man ja ein gewisses Bild von einem Menschen im Kopf. Und das Bild hat Macht. So, und darum hat Sprache Macht.
In deinem Empfinden oder auch, was du vielleicht, ich weiß nicht genau, mit dem Studium herausgefunden hast, was, kannst du wieso ein bisschen sagen, hast du das Gefühl, die deutsche Sprache nimmt so dort durch eben eine gewisse Perspektive ein?
Also es ist ja sehr interessant, weil viele Unterhaltung und Diskussionen über das Non-Binär-Sein und über Queerness im Generellen kommt sehr fest aus der englischen Sprache raus. Einerseits, weil sie natürlich eine Sprache ist, die die ganze Welt ein bisschen vernetzt, aber auch einfach, weil es viel einfacher ist, im Englischen über das zu reden. Weil das Englische hat eigentlich das grammatische Genus hat ja verloren und wie gesagt, nein, das mit denen, der, die, das ist viel zu kompliziert. Wir machen jetzt nur noch the und haben für alle das Gleiche. Und auch das ganze spezifische Benennen von Weiblichkeit, das fällt im Englischen weg. Das heisst, heisst nicht, dass es irgendwie komplett verschwunden ist im Englischen. Das Englische hat auch eigene Probleme. Dadurch, dass es das vor Hunderten von Jahren stattgefunden hat im Englischen, haben wir eine Entwicklung und einen Zwang müssen haben, um eine neutrale Sprache zu haben, weil wenn man einfach wie ein neutraler Begriff will, so müssen wir alle sprechen. Das muss ja irgendwie existieren. So etwas wie Singular They, das hat ja schon Shakespeare verwendet. Oder? Weil der Sprachshift und dass man das Genus verloren hat, ist ja schon so alt. Und das Deutsche hat das erhalten. Und auch die Markierung von dem Geschlecht, von dem Weiblichen. Und ich muss sagen, in der Auseinandersetzung, ich tue es schon noch schätzen, dass es das Deutsche kann machen, dass wir die Power haben, um zu sagen, so, nein, es ist jetzt wirklich weiblich. Aber auch wegen dieser Unterrepräsentation oder weil es auch gewisse Differenzen dort aufzeigen, die ich teilweise auch schön und wichtig finde, um darüber zu reden. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, ganz persönlich, warum ich bei Berufsbezeichnungen eigentlich den Gender-Sternli mit einem IN, also Student-IN, verwende. Weil ich wie finde, dass das ist wie wichtig, das zu markieren und das wie auszukommunizieren. Und Studierende tut mich genauso wenig mitdenken wie Student. So, ganz persönlich. Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde in der deutschen Sprache. Und ich sehe es aber mehr als Chance als Einschränkung. So, es ist zwar mühsam und es ist vor allem auch mühsam, zum mehrheitsfähig machen, so. Aber ich finde, in der Auseinandersetzung nachher mit der Sprache selber ist es dann wirklich so, hey, im Fall reden wir darüber und wir tun die Weiblichkeiten wie registrieren, wir tun sie markieren und sie nehmen Platz ein und sie brauchen mehr Platz. Und ja, es ist mühsamer, wenn du FreundInnen sagst, but fucking say FreundInnen. Sorry, wenn ich so viel fluche, aber that's just kind of my jam. So, das ist für mich so, das hat recht eine Power. Und darum ist das eine Perspektive, die das Deutsche einnimmt, dass sie ja, es quasi ein altes Relikt aufbewahrt haben. Ich sage jetzt mal altes Relikt, oder? Also, das ist ein bisschen falsch. Also, eigentlich hat ja das Englische etwas weggelassen, nicht umgekehrt. Aber genau, das Deutsche hat das quasi erhalten. Und es bietet dadurch sehr viele Probleme, die entstehen. Mit geschlechterneutraler Formulierung. Es ist im Deutschen nicht da, nur mit einem Pronomen, das neutral ist, sondern man muss dann ein ganzes irgendwie ein Akkordsystem noch entwickeln. Wie ist es denn mit jeder und wie ist es denn mit all den anderen Sachen, die dazugehören und mit Adjektiven und mit. Und darum ist es ist schon mühsamer. Also, das ist etwas, wo ich stark auch so empfinde und gleichzeitig. Eben das generische Femininum oder auch mit Gendersternli hat eine gewisse Power drin, die ich auch cool finde. Ich habe auch gehört, zum Beispiel gewisse Hochschulen in Deutschland haben so einen Zwang für das generische Femininum wie eingeführt, weil sie wie gesagt haben, so, das generische Maskulinum hat das so 500 Jahre lang begleitet, jetzt ist mal Zeit, so, dass wir das generische Femininum irgendwie brauchen.
Und männliche Personen sind einfach mitgemeint.
Genau, männliche Personen sind einfach mitgemeint. Und das finde ich so ein recht nice Move. Ich feiere schon fast mehr, dass es das gibt, als dass ich irgendwie ein Tränen darüber verdrücke. Wobei ich da jetzt noch einen spontanen Gedanken dazu habe. Es gibt natürlich, ich habe natürlich einen anderen Bezug dazu zum generischen Femininum, weil ich ein Mensch bin, der mir zu der Geburt gesagt hat, nein, du bist nicht weiblich und du bist auch nicht nichts, sondern du bist männlich. Und das hat mich sehr fest begleitet und darum ist das quasi etwas sehr Subversives, dass ich kann sagen, weiblich. Oder dass ich die weiblichen Endungen brauche. Oder darum brauche ich auch sehr geehrte Person, weil es dann quasi mit dem weiblichen Adjektiv quasi geschrieben wird. Und das ist etwas, was ich wie kann darum verwenden kann und mich sehr wohlfühle. Und jetzt aber jemand, der bei der Geburt weiblich zugeschrieben wird, hat da vielleicht nicht so einen einfachen Zugang zu dieser Sprache. Und wir haben auch schon eben solche non-binäre Personen gesagt haben, leck, ich tue dich darum beneiden, dass du das generische Femininum verwenden kannst. Weil das generische Maskulinum fühlt sich für mich sehr toxisch an und sehr nicht okay. Und das will ich dann nicht. Also, darum habe ich vielleicht auch einen positiven Ausblick auf das generische Femininum.
Wir unterbrechen das Gespräch mit Henrik an dieser Stelle und machen einen Abstecher zu den theoretischen Hintergründen von Sprache und Wahrnehmung. Dizi, haben Menschen mit unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedliche Wahrnehmungen? Oder wie genau kann die Sprache die Wahrnehmung beeinflussen?
Unsere Fähigkeit, etwas wahrzunehmen, tut sich nicht unterscheiden mit Menschen, die andere Sprache reden. Unsere Wahrnehmung tut einfach mal alles aufnehmen, was wir sehen, hören, schmecken, fühlen. Aber was die Sprache machen kann, ist, wie ein Filter auf unsere Wahrnehmung zu legen. Das heisst, je nachdem, was für grammatikalische Regeln unsere Sprache hat, das einen Einfluss darauf hat, wo unsere Aufmerksamkeit darauf geleitet wird. In der deutschen Sprache, wo sogar Gegenstände wie ein Tisch oder ein Stuhl ein Gender zugewiesen wird, müssen wir uns bewusst sein, dass es einen sehr starken Filter gibt und wenn non-binäre Geschlechtsidentitäten nicht sichtbar gemacht werden, kann das unsere Wahrnehmung begrenzen.
Danke vielmals für den Input. Weiter geht's mit dem Gespräch. Wir haben überlegt, wir würden auch gerne erklären oder ein bisschen eben mit einem Beispiel aufzeigen, was das generische Maskulinum mit einem kann machen, was es bei einem kann auslösen. Oder ob du vielleicht gerade eins hast oder irgendwie dich an ein spezifisches Beispiel kannst erinnern, wo dich das komplett irritiert hat oder eben nicht angesprochen oder irgendetwas starke Emotionen ausgelöst hat. Mhm. Weil bei mir ist es einfach so, dass wenn ich jetzt explizit die männliche Form lese, ich einfach sehr oft mich gar nicht, wirklich nicht mitgemeint, nicht angesprochen fühle. So.
Jeder, der möchte, soll sich doch für den Schülerverein eintragen. Und dann wundern wir uns, warum es zu wenig Frauen in diesem SchülerInnen-Verein hat. Oder?
Voll.
Jeder, der möchte, soll ich in den Schülerverein. Ich bin jetzt an einer Schule und gebe eine Stellvertretung. Und die Zeitung, die sie rausgeben, heisst natürlich selbstverständlich Schülerzeitung. Und das sind so feine, kleine Sachen, die man dann wie gar nicht registriert, so richtig gross. Aber wenn man dann mal dann wirklich drauf schaut auf Ungleichheiten von sich etwas trauen oder aufzustehen und etwas zu sagen oder irgendwo mitzumachen oder wenn man die Chefetagen anschaut oder wenn man schaut, wie das mit der Lohnverteilung ist. Also es hat ja super viele Implikationen in der Gesellschaft, wo man merkt, wir sind nicht gleich auf bei allen Geschlechtern. Und darum, also ja, eben, jeder, der möchte, soll beim Schülerverein mitmachen, ist für mich so ein Ultrasatz, so das generische Maskulinum verkörpert, wo ich einfach wie merke, ja, einfach die Mädchen und auch non-binäre Menschen müssen einfach dann wie noch einen extra Gump machen, um zu sagen, stimmt, ich bin ja auch dabei. Ich gehe jetzt trotzdem. Also, oder dann muss man sich zuerst noch trauen, dass man überhaupt geht, weil es ist ja so eine Vereinigung und oh mein Gott, ich muss ihnen irgendwie etwas sagen und wir tun dann haben dann eine Sitzung, so wie die Erwachsenen. So. Und dann muss man sich auch noch irgendwie noch zusätzlich trauen, weil man ja nicht direkt angesprochen worden ist. So. Und man sagt so, ja, das ist halt Sprachkonvention, man ist sich das so gewöhnt und die Mädchen, die checken das dann schon. Aber es ist schon bedenklich, dass es einen mentalen Effort gibt, wo eine gewisse Menschengruppe immer machen muss und einen mentalen Effort gibt, den eine gewisse Gruppe nie machen muss. Und wenn man wenigstens abwechseln würde, dann okay, von mir aus. Aber es ist einfach durch das schon einmal gerade eine Ungleichheit, einfach wegen dem mentalen Effort, der muss geleistet werden. Ich würde das so die Implikationen von dem so beschreiben. Und das ist etwas, wo viele auch sagen, ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm und man ist sich das doch gewöhnt. Und tatsächlich gibt es aber auch Studien, die Jahr um Jahr belegen, dass wenn man so einen Satz hört und ein mentales Bild von nachher dieser Schülervereinigung irgendwie sich aufzeichnet und zeichnet, wie die alle aussehen, dann sind das alles sehr enge Kategorien und das ist ein sehr, sehr, sehr homogene Gruppe. Sie sind, also, und dann kommt dann nachher die Intersektionalität rein. Sie sind ja sind meistens alle Männer, sie sind alle cisgender, sie sind alle, haben keine Behinderung, sie sind alle weiss und so weiter und so fort. Sie reden alle irgendwie die Hauptsprache, sie haben alle einen homogenen Hintergrund, also haben ältere Teile, die irgendwie aus dem ähnlichen Land kommen oder aus dem gleichen oder ja, vorzugsweise aus dem Land, wo man gerade sich befindet. Und so weiter und so weiter. Es geht ja down the line mit super vielen Sachen. Und Geschlecht ist das, wo wir wie in der Sprache wirklich die Tools haben, um wirklich auch markieren und dort wie Ungleichheiten, also wie gerade schon an der sprachlichen Wurzel, wie so ein bisschen zu markieren.
Für die Leute, die nicht so vertraut sind mit dem Begriff von der Intersektionalität, wenn du könntest eine Definition liefern.
Also Intersektionalität ist für mich ein Begriff, der beschreibt, dass wenn ich also ich gehe jetzt auf das Beispiel von vorher zurück. Wenn ich als Mädchen in einer Klasse sitze, wo ich quasi wie aufgerufen werde, um nachher bei dieser Vereinigung mitmachen, dann muss ich ja eine mentale Leistung machen, um zu sagen, ah, ich gehöre auch dazu. Und nachher sagen wir, ich sitze in einem Rollstuhl und ich kann nicht wie alle anderen im Sportunterricht mitmachen, aus Gründen, weil irgendwie meine Schule das nicht dort irgendwie integrieren. Dann muss ich quasi auch wieder mentale Dinge machen von, ah, ich gehöre aber genauso dazu wie alle anderen, auch wenn ich beim Sport nicht mitmachen darf. Ich bin trotzdem Teil von dieser Klasse. So, dann muss ich wieder einen mentalen Aufwand machen, um das zu machen. Mit jedem mentalen Aufwand, der mehr dazukommt, habe ich mehr mentale Arbeit, die ich leisten muss. Und Intersektionalität beschreibt eigentlich, dass sich die mentale Arbeit dort aufeinander stapeln und eigentlich quasi immer mehr wird und sich auch dann beeinflusst. Also dass quasi ich nachher als Mädchen, die in einem Rollstuhl sitzt, vielleicht noch weniger wahrscheinlich an die Schülervereinigung gegangen, weil ich ja doppelte mentale Arbeit leisten muss, damit ich wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt dort angesprochen und ich sollte dort auch hingehen.
Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal über Schule und Schulkontext geredet. Dort würde es mich sehr wundern, wie dich deine SchülerInnen ansprechen.
Ja, also meine SchülerInnen, die mit mich sitzen. Wir sind in der SEC, also es ist die 7. Klasse. Und das ist auch die Stufe, die ich nachher werde in Zukunft unterrichte. Ich habe die Lehrpersonenausbildung gemacht für das Gymi. Also das heisst dann eigentlich wie so das Schlussjahr bis zur Matur oder auch in der Berufsbildung. Und ich persönlich brauche dann meine Anrede Pers oder Person. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es ist einfach eine Gewohnheitssache. Also manchmal, ich habe ein paar Kids, wo dann aus Versehen Herr oder Frau sagen und dann sich aber meistens korrigieren. Und was eigentlich auch schon auffällt, Kids tun sich auch gegenseitig auf das hinweisen. Ist auch sehr interessant, das ist cool. Ich habe auch einige, die mich nicht wirklich anreden, weil sie wie so ein bisschen unsicher sind. Und dann sagen sie einfach halt nur sie. Aber so, also am Schluss sind sie so oder so respektvoll, so quasi. Und ich finde ich eigentlich noch praktisch, weil es ist ja auch einsilbig, wie Herr, Frau, Pers, irgendwie es passt so rein in das Ganze rein. Und eben beim Vornamen, ich habe zwei Vornamen, Henrik und Amalia, und ich brauche eigentlich beide sehr gern. Und ich würde jetzt nicht dem Kind zumuten, dass sie mich immer als Henrik Amalia von Davids ansprechen. Und ich finde es auch wie ein bisschen zu intim. Und darum passt das Pers eigentlich sehr gut. Und was eben auch spannend ist an dem Person, ist, dass ja die Person also weiblich ist. Und dann, wenn sie über mich reden, tun sie mich automatisch weiblich gendern. Also die Person von David hat gesagt. Und das ist etwas, wo mir Freude macht, was ich cool finde. Aber sie hat mich auch nachher gefragt, so, ja, wie ist das denn mit den Pronomen? Was sollen wir für Pronomen brauchen? Und ich habe ihnen dann wie gesagt, also schaut, mit den Pronomen, das verstehe ich auch, das ist etwas, was sehr tief auch in der Sprache irgendwie gewurzelt ist. Und aber ich kenne auch super viele non-binäre Menschen, die er oder sie Pronomen brauchen. Und ich würde jetzt hier sagen, meine non-binäre Identität ist jetzt nicht in Frage gestellt, weil sie jetzt mit er-Pronomen über mich sprechen. Das Herr ist etwas, oder Frau ist etwas, was mich mehr stört, wo auch irgendwie mehr so etwas mir zuschreibt. So. Und ja, also es ist super herzig. Also Ich habe noch so eine kleine Anekdote, die ich noch gerne erzählen würde. Und zwar, wir waren am Kochen, mal am Nachmittag, und ich habe mich von der Zeit her verplant. Und wir haben so gerade kurz auf knapp noch irgendwie aufs Läuten noch irgendwie den Hauptgang fertig gehabt und dann noch schnell noch alle noch zum Dessert gestürmt und irgendwie das abgeschlungen und dann irgendwie gegangen, weil sie ins Training müssen oder irgendwie auf den Zug. Und dann haben dort gewisse sind noch geblieben und haben dann noch ein bisschen geschwätzt und dann so, ja, also sollen wir jetzt ihnen helfen zum Aufräumen und so, weil es ist halt also ein Berg voll Teller gewesen. Wir haben die Spülmaschine nicht angestellt gehabt, weil die muss man dann auch noch reinigen und so. Darum habe ich gesagt, wir dürfen von Hand abwaschen. Und dann ich so, ah nein, komm, geh heim, ich mache das so. Und dann hat ein Schüler gesagt, wow, die sind ja voll der Ehrenmensch. Er hat halt voll so wollen, so Ehrenmann, so die Sprache zu brauchen. Und hat aber wie beim Sagen schon wie gemerkt, so, ah, warte, das kommt, glaube ich, falsch raus. Und es dann wie korrigiert. Und das war so ein herziger Moment gewesen, wo ich wie gemerkt habe, so, aha, sie sagen jetzt nicht einfach nur so, sondern es hat auch sprachliche Implikationen. Und sie checken schon auch, was gemeint ist. Also so bei gewissen Leuten, wenn ich dann einmal sage, ja, meine Pronomen sind Hen, meine Anrede ist Pers, dann brauchen sie das. Aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass sie es nicht checken. Und auch, wieso, wenn sie über mich reden, vielleicht trotzdem falsch reden. Aber die Kids, die checken es, glaube ich, wirklich. Sie sind einerseits sind sie jung, sie sind auf den sozialen Medien vernetzt, TikTok ist ein riesen Ding. Und also, es ist recht schnell, dass man dort auch mal ein TikTok irgendwie von einer non-binären Person mitbekommt oder irgendwie die Wichtigkeit, dass man Pronomen irgendwie sagt und sich vorstellt. Das ist, also, wir haben jetzt eine Generation, die das langsam so wirklich mitnimmt und wo das checkt und wo anfängt, Lehrpersonen nach den Pronomen zu fragen, weil man ja nicht annehmen, was für Pronomen sie die Lehrpersonen haben. Quasi. Meine Kids sprechen mich mit Person an oder Pers und die machen das sehr gut.
Ich bin wahnsinnig dankbar um das Beispiel, weil ich ab und zu mit Leuten in Kontakt bin, die nicht im Kids-Alter sind, ein bisschen älter sind, die grosse Schwierigkeiten haben, sich neue Anreden, neue Pronomen anzugewinnen. Und jetzt bin ich froh, dass ich das Beispiel bringen von jüngeren Leuten, was auch gut klingt. Und so, danke vielmals.
Also, ich verstehe wiederum, dass es als junge Person einfacher ist, weil du noch viel flexibler bist in dem, wie du Welt konzipierst, oder? Also es ist, da komme ich wieder mit der Wissenschaft. Genau, es gibt auch Studien, die untersuchen, wie funktioniert das Hirn und Assoziationen zu Begriffen. Und bevor ein Kind irgendwie in die Schule geht, sind die Begriffe und die Assoziationen viel und gross. Und wenn du einem Kind, einem sechsjährigen Kind das Wort «blau» sagst, dann wird das so viele verschiedene Sachen sagen zu dem Wort «blau», wo du dann irgendwann mal sagst, stopp mal, was hat das mit dem Blau zu tun? Das ist ja gar nicht blau. Also, weil wir wie denken, es muss ja entweder eine blaue Farbe haben oder irgendwie so metaphorisch mit dem Blau etwas zu tun haben. Aber vielleicht ist es einfach, weil das Kind an dem Tag etwas gemalt hat und dann ist das nachher passiert und darum ist das Blau einfach. Das ist halt logisch so. Und die Assoziationen sind viel freier. Und wenn man aus der Schule rauskommt, dann weiss man, wie die Welt funktioniert. Man weiss, wie die Sprache funktioniert. Man weiss, wie an was sollte man denken, wenn man irgendetwas hört? Das wird beigebracht, das lernt man. Und das heisst, wenn jetzt jemand vor 50 Jahren in die Schule gegangen ist, wo man noch sehr subtil so ein bisschen sexistische Werte vermittelt hat, dann wird die Person die immer noch mit sich tragen. Und das ist einfach ein komplettes Weltbild, das man muss irgendwie überarbeiten und erneuern. Und darum sehe ich das schon, dass ältere Menschen Mühe haben, weil es einfach auch anstrengend ist, wie man die Welt konzipiert, neu aufbauen. Darum sehe ich es, glaube ich, bei jungen Menschen wie so ein bisschen selbstverständlicher, weil sie auch schon mit dem pluralistischen Gedanken von «Wir sind viele, wir sind divers» aufwachsen. Und ja, einfach durch die sozialen Medien viel mehr vernetzt sind. Also ja, wenn ich jetzt mit non-binären Menschen rede, die 70 sind, dann sagen die, hey, ich bin schon immer non-binär gewesen, aber ich habe halt nie die Sprache gehabt. Und ich habe halt nie gewusst, dass es andere wieder mich gibt. Und darum habe ich nie gewusst, dass es okay, dass ich mich so labeln kann. Und darum habe ich einfach immer halt gedacht, ich bin halt einfach so ein bisschen, eine sehr butschige Butschlesbe, Beispiel. Oder? Also ich bin zu 100% überzeugt, dass es sehr viel so sehr butschige Lesben gibt von den 70ern, die einfach die Wörter nicht hatten. So.
Für zum das Sprachlexikon öffnen für die Leute, die den Ausdruck nicht kennen. Butschlesbe. Bitte.
Ich finde mich zwar ein bisschen weird, weil ich eigentlich sehr wenig mit dem Begriff Butschlesbe zu tun habe, aber ich kann es gerne ein bisschen definieren. Butsch ist ein Begriff, der aus der Lesbenszene entstanden ist, wo eigentlich eine Frau beschreibt, die auf Frauen steht, die einen sehr maskulinen Geschlechtsausdruck hat. Und er ist auch entstanden in einem sehr historischen Kontext von ja, wer ist denn der Mann in der Beziehung? Und auch so ein bisschen, wer ist die Person, die geht arbeiten, weil es ja nicht immer so fair war für alle Menschen, um zu arbeiten. Und darum vor allem so 70er, 80er, es ja immer noch eine sehr klare Rollenverteilung gegeben hat, dass jemand dann zuhause geblieben ist. Und das war dann eine Person, die oft Femme war und sich ein bisschen weiblicher angelegt hat und dann die Röckchen angehört hat und wie so eine gewisse Rolle hatte. Und dann hat es die Butches gegeben, die dann anders sind arbeiten und so weiter und so fort. Also es hat auch wie soziale Implikationen gehabt. Und dann hat es noch ganz viel mehr Lesbengeschichte, wo man kann wahrscheinlich online nachschauen kann auf lesbengeschichte.ch. Wo ich nicht so aus dem FF kann, aber so würde ich mal Butch so ein bisschen beschreiben und umschreiben. Und ich sage das in dem Fall jetzt gerade als Beispiel auch, weil ein Wort wie Butch oder ein Wort wie Lesbe auch eine Geschlechtsidentität kann sein oder auch auf einem non-binären Spektrum sich auch teilweise kann befinden.
Ist Butch ist es eine Selbstbezeichnung oder eine Fremdbezeichnung?
Ich weiß nicht, ob es damals mal eine Fremdbezeichnung gewesen wäre. Aber es ist inzwischen sehr fest eine Eigenbezeichnung. Ich glaube, eine Person, die den Begriff Butch auch sehr fest prägt hat oder auch in eine gewisse mediale Präsenz gebracht hat, ist Leslie Feinberg, die ein Buch geschrieben hat, das heisst «Stone Butch Blues». Und in diesem Buch, also das kann man sehr gerne lesen, es ist eine Leseempfehlung von mir, obwohl ich es nie gelesen habe, aber es ist so von queeren Personen zu anderen queeren Personen weitergereicht worden, dass das so eine Crème de la Crème ist. Es geht auf jeden Fall um Geschlecht und es geht um Identität. Und es wird vieles beschrieben. Also Leslie Feinberg ist auch eine lesbische Person.
Du hast vorhin noch über lesbische Identität geredet. Wir haben am Anfang von unserer Podcast-Reise die verschiedenen Dimensionen von Geschlecht aufgezeigt und haben eben dort gesagt, dass es von der sexuellen Orientierung und der Identität und dem Ausdruck und der Rolle, dass es verschiedene Dimensionen sind. Jetzt fängt sich das irgendwie an zu vermischen, wenn du das könntest ausführen.
Also ich kann so mehr so aus der schwulen Sicht reden als von der lesbischen Sicht. Aber ich glaube, es ist bei der lesbischen Identität noch fast noch ein bisschen stärker. Aber ich hole ein bisschen aus. Ich bin ja, zu einem gewissen Punkt hat man mir ja gesagt, du bist männlich. Und dann habe ich zu einem gewissen Punkt gemerkt, aha, ich tue mich ein bisschen femininer bewegen, als man das von einem klassischen Bub erwarten würde. Ich bin ein bisschen interessierter im Theater und ich tue gerne mich selber darstellen und ich lege gerne Röckchen an. Also so all so die Sachen, die man halt von einem schwulen Kid erwartet. So, die Sachen, die man dann sich also an einem Brunch erzählt, so von, ah, ich habe schon meine Stöckelis von meiner Mama angelegt, im Fall Hanni, die halt Klischee sind. Aber bei vielen stimmt das halt irgendwie. Oder für gewisse ist es ein gewisser Anhaltspunkt für die Identität. Und darum habe ich mir gedacht, ah, in dem Fall bin ich halt einfach so ein klassischer schwuler Mann, wie es im Bilderbuch steht. Und habe dann auch so klassische, toxische Stereotypen angefangen anzunehmen. Und die habe ich dann wieder angefangen entlernen. Aber ich habe mich halt für eine recht lange Zeit von meinem Leben als schwul identifiziert. Und das war Teil von meiner Identität gewesen. Und das ist auch immer noch so, wenn ich händchenhebend mit meinem Freund durch die Straße laufe, dann bin ich immerhin nicht hetero. So quasi. Dann kann ich werde zwar nicht als non-binär wahrgenommen, aber ich kann trotzdem meine Queerness irgendwie zeigen. Und darum ist das eben wie für mich jetzt als non-binäre Person wie komplexer, weil als ich mich geoutet habe, habe ich mir gedacht, ja, also ich stehe immer noch auf Männer, das hat sich wieder mein Outing nicht verändert. Kann teilweise übrigens auch sein, dass sich durch das non-binäre Outing auch das verändert. Und ich habe gewusst, okay, das Label schwul beschreibt ja eigentlich, dass ich ein Mann bin und dass ich Männer gerne habe. Oder zumindest vor allem das Label homosexuell. Und das Label schwul ist noch ein bisschen von dem so ein bisschen ausgenommen. Aber darum habe ich wie so ein ambivalentes Verhältnis mit dem Begriff, weil ich wie einerseits finde, es beschreibt mich und es ist Teil von meiner Erfahrung Und es ist auch irgendwie ein Teil von meinem Geschlechtsausdruck, weil ja, mir ist eben wie gesagt worden, okay, so maskulin bist du nicht auf die Art und Weise, feminin bist du nicht auf die Art und Weise, aber du bist so eine Mischung, so ein schwuler Mann. So. Und darum ist das wie noch, ja, hat das einen Bezug zu meiner Identität und zu meinem Geschlechtsausdruck einfach. Ja, ich glaube, bei lesbischen Personen ist das, könnte man das vielleicht auch parallel ziehen. Und auch weil es bei der lesbischen Subkultur so eine lange Historizität halt von Butches und von Femmes gibt, ist das halt auch sehr verknüpft, dass dann gewisse Menschen wie sagen, okay, ich bin inzwischen eine non-binäre Lesbe, oder Leute, die dann auch wie sagen, ich bin einfach ein Lesbe, Punkt. So, ich bin dann nicht eine Cis-Frau und ich bin auch nicht eine non-binäre Frau, ich bin auch nicht eine Trans-Frau oder ich bin nicht eine non-binäre Person, sondern ich bin einfach ein Lesbe. Und das ist dann quasi wie der Begriff Queer, wo so ein bisschen alles umschreibt, ein bisschen auch einfach so, ja, auch für mich ist es eine politische Identifikation auch. Und so würde ich das ein bisschen beschreiben. Und das macht es natürlich nicht einfacher, dass es nicht ganz so, dass man alles kann in seine eigene Kiste stecken. Übrigens, seine eigene Kiste, generisches Maskulinum. Und gleichzeitig finde ich das eben auch etwas Schönes. So, wir haben jetzt nicht die neue Zweiteilung von Menschen, cis und trans, und dann haben wir es wieder einfach, und dann haben wir wieder, aha, bist du entweder cis oder trans, so können wir wieder zwei Kistchen machen. So, nein, das wollen wir einfach wie nicht. Oder so, aha, was ist deine sexuelle Orientierung, was ist denn deine romantische Orientierung, und was ist denn deine ästhetische Orientierung, und was ist denn deine Geschlechtsidentität, und was ist denn dein Geschlechtsausdruck, und dann kann ich dich kategorisieren, und dann kann ich dich schön in meine Kiste verpacken. Und ja, einfach sich als lesbisch zu identifizieren oder als schwul ist auch ein bisschen, hey, look, pack mich nicht in so eine Kiste, bitte.
Du hast jetzt ja das auch eben so beschrieben gehabt, dass es nicht wie mit, ja, dass es eigentlich gar nicht, wahrscheinlich gar nicht genug Kisten gibt, oder dass man nicht in dem Kisten-Dings denken. Ich komme wieder zurück auf die Pronomen. Dort frage ich mich dann halt so, ist es dann wie ein Ziel, dass es ein drittes Pronomen gibt, oder bräuchte es dann nicht mega viele Pronomen?
Also ich bin ehrlich gesagt Fan von einer Normierung. Und vor allem aus dem Grund heraus, dass ich wette, dass Rechtschreiborgane wie zum Beispiel der Duden solche Pronomen aufnehmen. Und dass nachher alle Unterrichtsmaterialien in der Schule zum Beispiel, dass wenn wir Pronomen anschauen und wenn sie Verben deklinieren, dass es nicht einfach steht r/c/s, sondern dass dann einfach steht dritte Person. Oder dass dann einfach wie mal andere Pronomen dort stehen, wo auch möglich wären. So. Also es geht mir dann mehr, glaube ich, dass in einer gewissen Normierung es möglich ist, dass das nachher auch kann in offizielle Lehrmittel aufgenommen werden. Weil bevor es nicht etwas gibt, wo man irgendwie kann definitiv sich daran halten kann, ja, dann macht jede Gemeinde etwas anderes. Und dann haben wir wie so ein riesen Lehrmittelchaos und irgendwie so, niemand kommt mit raus und man muss den Kids das ja so erzählen, dass sie nachher am Schluss wie rauskommen, dass sie nicht so viele Assoziationen haben, weil man muss sie aufs Leben vorbereiten, so ist ja das Leben. Das ist ja übrigens Ironie für die Leute, die nicht so gut Ironie rausgehören. aber ja, es ist schon ernst gemeint, dass ich wette, dass es eine Normierung gibt. Ich persönlich fände es spannend, wenn es einfach ein, zwei Vorschläge gibt an non-binären Sachen. In der Deutschschweiz wird vor allem auf das Pronomen verzichtet, dass vor allem einfach Vornamen oder ein Spitzname vom Vornamen verwendet wird oder irgendwie der erste Buchstabe vom Namen als Pronomen. So. Und das fände ich etwas, wo sicher müsste irgendwie gesagt werden, das ist ein möglichst non-binäres Pronomen. Und ich finde, es hat auch, also für mich ist es der neue Default. Wenn ich von einem Menschen nicht das Pronomen weiss, benutze ich einfach mal safe den Vornamen und dann den Nachnamen und dann die Person so anreden, neutral. Und dann frage ich noch, was sind denn deine Pronomen? Und dann weiss ich dann, was ich dann für Pronomen kann verwenden. Gleichzeitig finde ich aber auch sehr schön, wenn etwas wie Sir oder Xir im Duden würde stehen. Das sind ja Zusammenlegungen von Sie und Er, die zusammen gesmashed werden. Ich kann aber auch verstehen, dass viele Leute mit denen ein Problem haben, weil das, dass es mit ER aufhört, wird es genau gleich eigentlich konjugiert wie das Männliche. Dann haben wir wieder so ein generisches Maskulinum-Verschnitt, wo halt einfach ein bisschen anders ist und ein bisschen ja, ein bisschen rebellisch, aber eben in dem Sinn immer noch nicht ganz so etwas Neues reinbringt. Und dann, welches ist das dritte, was ich noch hören will? Ja, genau. Also das sind, also quasi, die sind beide abgeleitet vom Englischen «they, them». Und weil «the» ein Laut ist, der nicht wirklich so präsent ist in der deutschen Sprache, ist eigentlich wie die Idee, dass wir einfach das «w» einfach wie weglässt. Und dann haben wir einfach wie «ey», und also in der, im Nominativ und im Dativ haben wir dann «em». Genau. Also ich persönlich finde es mega schön, wenn der Duden wird sicher die Variante vom Vornamen als Pronomen oder eben in dem Sinne kein Pronomen wird aufnehmen, dann «xir» oder eben «sir» und «am» auch als Option wird aufnehmen, dass wir quasi wie eine grössere Wolke haben an «hey, es gibt im Fall auch, es gibt auch eine Vielfalt». Weil ich habe persönlich wie auch ein bisschen Angst, dass wenn man dann sich für eins entscheidet, dass es dann wie, wenn ich mich dann oute und sage, hallo, mein Pronomen ist «hen», dann ist es so, ah, was, du bist non-binär? Nein, nein, nein. Also der Duden sagt mir, die brauchen «am». Also ich rede jetzt über dich mit «am». Und es ist wie so, im Fall hört nicht, das ist nicht mein Pronomen, merci. Also so, ich habe auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht Angst, sondern ich habe Respekt vor dieser Normierung, die auch sehr viel Macht hat. Weil ja dann doch der Duden sehr viele weisse Cis-Männer wahrscheinlich sind, die dort sitzen und zu dir entscheiden.
Wir haben es ja schon angesprochen gehabt, du hast schon gesagt, dass es auch die Variante gibt, dass man Pronomen aus dem Vornamen von einer Person ableitet. Bei dir geht das ja mega gut auf, weil es «hen» ergibt, was ja in Schweden seit 2015 als offizielles drittes Pronomen anerkannt ist. Ist das ein Zufall? Wie ist es zu dem gekommen?
Du hast mich das wie eine interessierte Journalistin gefragt, so mega herzlich formuliert. Es ist tatsächlich ein Zufall und es ist mir wirklich erst nachher aufgefallen. Aber es hat jetzt auch dazu geführt, dass sich das wie für mich auch auskristallisiert und durchgesetzt hat. Mich hat das dann auch bestärkt, als ich das herausgefunden habe, dass in Schweden das so entschieden worden ist. Da habe ich mir gedacht, das ist super toll und super cool. Und es gibt ein Land, wo eben schon im 15. wie gesagt hat, hey, look, wir tun das darum, dass die geschlechterneutrale Sprache eine Hilfe bekommt in der Normierung. Und es wird auch respektiert, zu einem grossen Teil. Und es gibt auch eben, ich habe einen Blogbeitrag gelesen über geschlechterneutrale Kindskis und Schulen, wo eben das sehr fest und sehr konsequent auch fördern. Und das hat mich insofern auch sehr fest bestärkt, dass ich, wie gesagt, ich brauche in allen Sprachen «hen» als Pronomen. Dass ich wie, ich rede zwar nicht wahnsinnig viel Französisch, aber dass ich wie gesagt habe, so, hey, das ist auch im Französischen mein Pronomen. Ich rede auch viel Englisch, im Gegensatz zum Französischen. Und dort brauche ich auch «hen» als Pronomen. Ich habe nicht ein grosses Problem mit anderen Pronomen. Also ich habe ja wie gesagt im Deutschen, wenn mich meine SchülerInnen irgendwie als sie oder als er anreden, ist das für mich nicht so schlimm. Und insofern im Englischen habe ich das natürlich auch gerne, wenn man mich mit «they» anspricht oder mit anderen Pronomen. Aber wie mein Pronomen, das ich für mich brauche, ist «hen». Ja, ich habe dort auch zu einem gewissen Grad auch Glück, dass ich dass es dort so ein Pronomen gibt, wo mir auch sehr nahe ist. Aber auch wenn ich den Namen Amalia brauche, habe ich ja wie gesagt, ich sehr gerne wechseln zwischen den Namen. Das macht mir sehr Spass. Und auch wenn ich Amalia brauche, dann brauche ich «hen» als Pronomen. Aber eben, mich hat die Entscheidung oder die Mitteilung von Schweden, die ich gelesen habe, bestärkt in dem, dass ich das brauche in verschiedenen Sprachen. Und ich habe ein Interview geführt. Die Person, mit der ich geschwätzt habe, hat eine Webseite aufgebaut, geschlechtsneutralesdeutsch.com, wo ein System vorgestellt wird, das heisst das Nona-System. Und sie brauchen eben auch «hen» als Hauptpronomen, als neutrales Pronomen. Und das hat mich dann natürlich noch mehr bestärkt, dass ich quasi das Pronomen auch mehr brauche und mehr gegen aussen trage. Und gleichzeitig möchte ich schon auch, dass es als Pronomen wahrgenommen wird und nicht einfach nur als Spitzname. Weil es ist eben tatsächlich nicht ein Spitzname von mir, sondern tatsächlich mein Pronomen. Und es gibt inzwischen Leute, wo wir «hen» sagen, einfach nur als Spitzname. Und das stört mich nicht mega fest. Vor allem im Mundart funktioniert das relativ gut. Aber auf Hochdeutsch ist es doch eher komisch. Und ja, ich finde das auch schön, dass das existiert. Auch das System für so einen Sprachnerd wie mich ist das einfach sehr cool, das zu wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich sehr intensiv mit so Sprachen auseinandersetzen und mit dem, wie kann man das zugänglicher gestalten und wie kann man das neutraler gestalten und all die ganzen Gedanken, so, dass man dort nicht allein ist. So.
Wir sind schon am Ende von unserem Gespräch angelangt und schliessen noch ab mit der Frage an dich, was ist dein Wunsch für die Zukunft?
Das ist so eine ultra grosse Frage, wo so wie so für mich schwierig ist zu beantworten, weil ich sehr gerne so, ich habe so ein Quasselwasser, dass wenn man mir eine Frage gibt, dann tue ich super auf das antworten. Und dann, wenn sie so gross ist, dann bin ich so, oh Gott, aber jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe letztens auch einen Podcast aufgenommen und dort ist es um den Film «The Incredibles» gegangen, lustigerweise. Und im Film «The Incredibles» hat es einen Bösewicht, der ja keine Kraft hat. Und seine böse Masche ist, dass er allen Menschen die Superkräfte geben will. Weil wenn es alle haben, dann hat es ja keine mehr. Und das ist so wie die Quintessenz von dem Podcast, den wir dann aufgenommen haben. Und das ist etwas, wo ich noch einen unschönen Gedanken finde, ist, wie dass alle ihre eigene Superkraft wie entdecken. Und wir merken, jeder Mensch ist wie so eine eigene Kiste für sich. Und jeder Mensch hat eine riesengroße Vielfalt und eine riesengroße Intersektionalität in sich selber drin. Und ich habe jetzt das Gefühl, wenn alle das anerkennen können, dass sie schon so vielfältig sind, dann fällt es ihnen auch leichter, andere Vielfalten anzukennen und denen Raum zu geben und irgendwie Akzeptanz irgendwie zu leben. So. Wenn ich mir denke, wow, ich bin all das, dann irgendwie kommt es für mich automatisch, dass ich mir denke, ah, du bist all das und das feiere ich voll, weil ich mich auch selber auch feiere. Vorausgesetzt natürlich, dass sich alle selber lieben. Also, das wünsche ich mir natürlich auch. Weltfrieden.
You know, ich hätte vorhin fast gesagt, wo du gesagt hast, findest du es eine schwierige Frage, hätte ich fast gesagt, sag einfach nicht Weltfrieden. Ich hätte fast Weltfrieden gesagt. Danke vielmals für das wunderbare Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt.
Das freut mich mega. Ja, also, merci für die Einladung. Mich hat es sehr gefreut, dass es den Podcast gibt.
«Body was made» von Ezra Furman. Ezra Furman sagt, Genderfluidität ist ein großer Teil meines Lebens jenseits der Bühne, obwohl ich immer noch herausfinde, was das heißt. Ich habe mich noch nicht für eine Genderidentität entschieden, ich werde mich vielleicht nie entscheiden. Und das ist okay für mich. Ich bin stolz, in einem nicht eindeutigen, unentschiedenen Zustand zu existieren.
Always.
von dieser vierten Episode von Fluid im Format möchte ich das gastronomische Angebot für euch eröffnen. Als erstes gibt es etwas vom non-binären Takeaway-Stand. Ihr habt es gemerkt, im Gespräch mit Henrik, aber auch schon in den vorangehenden Episoden kommen wir immer wieder auf die Pronomen zu sprechen. Sie sind zentral, wenn es um Nonbinarität geht. Gebt euch einen Ruck, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, und schreibt in den Selbstbeschreibungen auf euren diversen Social-Media-Profilen oder zum Beispiel auch in eurer E-Mail- oder Briefsignatur eure Pronomen an. So könnt ihr einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass es bei der Vorstellung von einer Person gang und gäbe wird, über die Pronomen zu reden. So kann zukünftig immer mehr verhindert werden, dass Personen mit falschen Pronomen angeredet und verletzt werden. Oder dass Geschlechtszuschreibungen aufgrund vom Aussehen von einer Person passieren. Und jetzt kommen wir zu den drei Snacks der heutigen Sendung. Als erstes können wir und Henrik euch ganz herzlich die Ausstellung «Queer – Vielfalt in unserer Natur» im Naturhistorischen Museum Bern empfehlen. Sie ist am 9. April gestartet und läuft noch bis am 10. April 2022. Ihr habt also gut ein Jahr Zeit, die Ausstellung in Bern zu besuchen. Die Sonderausstellung «Queer – Vielfalt in unserer Natur» schlägt eine Brücke zwischen biologischen Erkenntnissen und gesellschaftlich aktuellen Themen. Eine aufregende Expedition in die bunte Vielfalt von Natur und Gesellschaft. Als zweiter Snack kommt eine Webseite, die im Alltag pragmatisch helfen kann, wenn es um gendergerechte Formulierungen geht. Es ist das Gender-Wörterbuch auf geschicktgendern.de. Dort findet ihr wahnsinnig viele Vorschläge und Inspirationen, wie ihr Ausdrücke gendergerecht formulieren könnt. Als dritten und letzten Snack empfehlen wir uns, Nona-System mal genauer anzuschauen. Wir haben es im Gespräch mit Henrik kennengelernt und es handelt sich um eine geschlechtsneutrale deutsche Grammatik. Dort geht es darum, was für alternative Pronomen bestimmte und unbestimmte Artikel und Anreden man könnte verwenden. Ihr findet das Nona-System auf www.geschlechtsneutralesdeutsch.com. Wir haben euch alle Snacks und weitere Ressourcen auch noch in den Shownotes zu dieser Sendung verlinkt. Die letzten Minuten von dieser Sendung möchte ich der Danksagung widmen. Ohne GDSFM und Fluid wäre die Sendung nämlich nicht möglich. Zeigt euch solidarisch und löst eine Mitgliedschaft bei GDSFM. So helfen ihr, dass GDSFM auch in Zukunft unabhängig und werbefrei bleibt. Der Radioshow Fluid im Format ist eines von mehreren Projekten von Fluid. Das Queer Kollektiv kreiert unter anderem Events zum Geschlecht auf eine spielerische Art zu hinterfragen oder eben auch Radioformate zum über Geschlechtsidentität reden und gängige Rollenbilder zu hinterfragen. Hast du Lust, mit uns in Kontakt zu treten? Hast du Fragen an uns, die wir noch nicht beantwortet haben oder die wir unbedingt in Zukunft besprechen sollten? Oder kennst du eine Besuchsperson, die wir auf keinen Fall verpassen dürfen? Dann schreib uns ein E-Mail an fluidinformat@gmail.com oder füll das Kontaktformular aus, das wir in den Shownotes verlinkt haben. Danke vielmals fürs Reinhören, mach's gut und bleib gesund!